Deutschlandfunk. Forschung aktuell. Grüne Gentechnik ist ein heiß diskutiertes Feld. Die einen sehen vor allem die Möglichkeiten, um mit neuen Techniken wie der Genschere CRISPR-Cas Pflanzen zu züchten, die zum Beispiel besser mit dem Klimawandel zurechtkommen. Die andere Seite befürchtet gesundheitliche und ökologische Gefahren, die durch Verzehr oder Freisetzung dieser Pflanzen drohen könnten. Auf EU-Ebene wurde lange um einen sinnvollen Umgang mit Gentechnik in der Pflanzenzüchtung gerungen. Letzte Nacht gab es dann eine Entscheidung. Die Regeln sollen gelockert werden. Ich habe vor der Sendung mit Dr. Robert Horfi gesprochen, Pflanzenbiotechnologe am Leibniz-Institut für Pflanzengenetik und Kulturpflanzenforschung in Gartersleben. Und als erstes habe ich ihn gefragt, was die neue Regulierung konkret bedeutet.
Ja, die Entscheidung, der ging jetzt eine jahrelange Diskussion voraus und es geht im Kern darum, dass Pflanzen, die mit diesen neuen genomischen Techniken gezüchtet wurden, aber eben äquivalent zu konventionell gezüchteten Pflanzen sind, von den strengen Regulierungen des Gentechnikrechts ausgenommen werden sollen. Das heißt, das Gentechnikrecht an sich bleibt unverändert und es wird nur diese neue Ausnahme geschaffen.
Was heißt denn äquivalent zu klassisch gezüchteten Pflanzen an der Stelle?
Das ist definiert über einen Anhang an die neue Verordnung, die da also sehr enge Vorgaben macht, was die Anzahl der Veränderungen angeht. Und das ist also auch sehr konservativ angesetzt. Also im Vergleich zur konventionellen Züchtung sind das eher wenige Veränderungen, die da zugelassen sind. Und alles, was darüber hinausgeht, fällt dann in die sogenannte Kategorie 2 und unterliegt weiterhin den Regeln des Gentechnikrechts.
Und was gehört dazu, Kategorie 2? Also welche Art von Veränderungen betrifft das?
Das betrifft weiterhin ganz klassisch Veränderungen, wo man also Gene aus einem anderen Organismus in Pflanzen einbringt. Das bleibt also weiterhin ganz klassisch als Gentechnik reguliert. Und es betrifft eben solche genetischen Veränderungen innerhalb der pflanzlichen Gene, dass es einfach in der Anzahl über das hinausgeht, was für die Kategorie 1 zulässig ist.
Vielleicht können wir da nochmal ein konkretes Beispiel nennen. Also welche Art von Veränderungen an Pflanzen sind in Zukunft von der Kennzeichnungspflicht ausgenommen?
Wenn man sich so anguckt, was bisher mit diesen Techniken publiziert ist, also wenn wir jetzt nur mal auf die wissenschaftlichen Publikationen gucken, dann deckt das eigentlich die gesamte Bandbreite dessen ab, an dem Pflanzenzüchtung per se interessiert ist. Das sind also zum Beispiel Krankheitsresistenzen, dass man also Pflanzen widerstandsfähig macht gegen Viren oder Pilzkrankheiten, dass man Erträge verbessert, dass man Inhaltsstoffe von Pflanzen verbessert, dass man Pflanzen widerstandsfähiger macht gegen sich verändernde Umweltbedingungen. Eigentlich all das, was Pflanzenzüchtung auch heute schon versucht zu erreichen.
Jetzt heißt das aber auch, wenn ich im Supermarkt vorm Regal stehe, kann ich als Verbraucherin nicht mehr erkennen, ob die Cornflakes, die ich zum Beispiel kaufe, mit gentechnisch verändertem Mais hergestellt worden sind.
Ja, zumindest wenn es also diese Techniken sind, die im Resultat dazu führen, dass der Mais sich nicht substanziell von konventionell gezüchtetem Mais unterscheidet. Das ist richtig. Diese Kennzeichnung fällt jetzt weg, ist aber aus meiner Sicht konsequent, weil eben gleiche Pflanzen hier letztlich gleich behandelt werden.
Das ist trotzdem ein Thema, was für viele Verbraucherinnen und Verbraucher zu Unsicherheit führt. Was würden Sie denen sagen?
Ja, also wir haben in der Pflanzenzüchtung einen sehr großen Werkzeugkasten, wie Pflanzenzüchtung funktioniert. Und das Bekannteste ist natürlich Kreuzen und Selektion. Aber wir nutzen da auch heute schon eine sehr große Bandbreite verschiedener Techniken, die also alle nicht kennzeichnungspflichtig sind. Und die neuen Sorten, die auf den Markt kommen, sind aber trotzdem sicher. Und Kennzeichnungen werden eben in der Regel als Warnung wahrgenommen, so wie wir Allergene kennzeichnen zum Beispiel. Und da würde es eben eine Ausnahme sein, dass wir etwas kennzeichnen, was aber eigentlich keinen gesundheitlichen und kein ökologisches Risiko darstellt.
Wie sicher sind wir denn, dass es kein gesundheitliches oder auch ökologisches Risiko dadurch gibt? Also gibt es da wissenschaftliche Daten zu?
Also wir wissen aus der jahrzehntelangen konventionellen Pflanzenzüchtung, die eben, wie gesagt, mit vergleichbaren genetischen Veränderungen arbeitet, dass diese Pflanzen sicher sind, dass das Risikopotenzial von Kulturpflanzen per se sehr gering ist, sowohl für uns Menschen als auch für die Ökosysteme. Und da wir uns eben bei NGT1 in diesem engen Rahmen befinden, gehen also auch die Risiken von NGT1-Pflanzen nicht über das hinaus, was konventionelle Züchtung bisher macht.
Das heißt, die Methode, mit der gezüchtet wurde, ob jetzt mit Gentechnik oder durch klassische Züchtung, hat letztlich keine Auswirkungen auf das Produkt und wie es wirkt.
Ganz genau. Also das ist eigentlich auch eine wichtige Kernaussage. Entscheidend für die Risikobewertung ist das Produkt und nicht die Methode, mit der die Pflanze gezüchtet wurde.
Kritiker sagen aber trotzdem, dass es ohne eine entsprechende Kennzeichnung keine Wahlfreiheit mehr gibt, ob jemand gentechnisch veränderte Lebensmittel essen möchte oder nicht. Was wäre Ihre Antwort darauf?
So wie die Verordnung bis jetzt formuliert ist, was wir wissen, werden also zum Beispiel die Biolandwirtschaft und auch die ohne Gentechnik-Branche von der Verwendung von NGT1-Pflanzen ausgenommen. Und das wird eben auch über eine Saatgutkennzeichnung gewährleistet, sodass dort also alle Verbraucherinnen und Verbraucher weiterhin die Möglichkeit haben, sich auch bewusst für Produkte zu entscheiden, die keine Sorten aus dieser Züchtung verwenden.
Ein weiterer Punkt der Entscheidung ist, dass Patente erlaubt sein sollen auf die Art der Veränderung. Das wird kontrovers diskutiert. Wie sehen Sie das?
Generell muss man sagen, dass Pflanzenzüchtung bisher sehr gut ohne Patente ausgekommen ist. Wir haben da ein eigenes Schutzrecht, den sogenannten Sortenschutz, mit dem also sowohl die Züchtungsfirmen als auch die Landwirtschaft sehr gut klarkommen bisher. Man hat sich da jetzt auf einen Kompromiss geeinigt, dass also zum einen mit der Anmeldung der NGT1-Pflanze bei den zuständigen Behörden bekannt gegeben werden muss, ob hier Patente vorliegen für dieses Merkmal. Und eben auch eine öffentliche Datenbank eingerichtet werden soll, in der also diese Patente aufgeführt werden, sodass hier Transparenz geschaffen wird und die Pflanzenzüchtungsunternehmen untereinander also entsprechend Zugang über Lizenzen gewährleisten zu patentierten Merkmalen. Dazu ist aber wichtig zu wissen, dass rein rechtlich Patente nicht wirklich in dieser neuen Verordnung geregelt werden können, weil es dafür eben eigene Rechtsrahmen gibt, die Biopatentrichtlinie zum Beispiel, die dann entsprechend verändert werden müsste.
Sie selber arbeiten ja auch mit den neuen genomischen Techniken. Wie verändert diese Entscheidung denn Ihre Arbeit?
Ja, wir sind hier ein Forschungsinstitut, das heißt, wir entwickeln selber keine Sorten, aber wir forschen eben mit diesen Techniken, nutzen die vor allem, um Genfunktionen aufzuklären. Und was für uns eine wichtige Veränderung jetzt ist, ist, dass wir also zum Beispiel Versuche auch im Freiland mit solchen Pflanzen machen können, was bisher unter den bisherigen Regularien also so aufwendig war, dass es eben nicht durchführbar war eigentlich.
Heißt aber gleichzeitig ja auch, dass, wenn das im Freiland stattfindet, wieder die Sorge aufkommen könnte, dass sich genetisch veränderte Pflanzen verbreiten.
Ja, wobei solcher Versuchsanbau also wirklich sehr kleinflächig ist und kein großes Inverkehrbringen auf großen Flächen ist.
Sagt Robert Hoffi vom Leibniz-Institut für Pflanzengenetik und Kulturpflanzenforschung. Bis die neuen EU-Regeln in Kraft treten können, wird es allerdings noch etwa 2 Jahre dauern.